So, herzlich willkommen. Machen wir heute die letzte Veranstaltung. Ich meine, Sie haben noch die Vorstellung Ihrer Ergebnisse in den Übungen. Jetzt gleich hier nach. Ne? Und nächste Woche. Nächste Woche werde ich wahrscheinlich dabei sein. Ich würde gerne mal auch persönlichen Eindruck kriegen, was Sie da verbrochen haben. Wir sprechen heute über Tools. Da muss man sehr, sehr aufpassen, dass man nicht ins Aufzählen kommt. Also es gibt das und das und das und das und das und das und mit der Sprache dieses und jenes und was weiß ich. Ja. Sondern dass wir ein klein bisschen einen Überblick kriegen über die verfügbaren Tools. Es sind im Ganzen 93 Folien, das ist natürlich viel zu viel, die werde ich auch sehr, sehr schnell durchgehen, manche. Aber ich lasse sie trotzdem drin, weil wenn Sie wollen, können Sie dann zu Hause das mal nachschauen. Das heißt, in dieser ganzen Pyramide sind wir also hier. Wir sind in der mittleren Säule und dass wir die mittlere Säule besprechen, heißt, das ganze Haus könnte vielleicht auch so stehen ohne diese mittlere Säule. Das heißt, einfach ein Compiler und Sie könnten auch grafische User Interfaces entwickeln. Aber es gibt natürlich wesentlich mehr dazu. Wir beginnen mal mit Spezifikationsmethoden. Das heißt, wie spezifizieren wir jetzt ein solches Interface? Wie machen wir das am besten? Und dann sprechen wir ein bisschen über User Interface Builder und ganz zum Schluss, aber nur sehr brief, übers Testen. Auch da könnte man ewig drüber sprechen. Das ist der Rückblick, ja, das haben wir natürlich kennengelernt. Hier sind es jetzt, ich glaube, es sind Python-Interfaces mit TK gemacht. Links Command-Line-Interfaces, typischerweise auf Konsolenniveau, und rechts kennen Sie die, das Aussehen solcher GUIs. Hier nochmal das Kennzeichen bei diesem GUIs, ganz klar, Windows, Icons, Menus und Pointer Devices, das sind die konstituierenden Elemente. Gut, und hier ist mal so eine Übersicht, was man alles hat. Das hat man wahrscheinlich sowieso alles schon im Kopf, aber hier mal alle Sachen, die man in TK-Inter, nee, aus Wikipedia ist das. Das sind Steuerelemente, die man benutzen kann, was weiß ich, Schaltflächen, Auswahlkästchen, Radio-Buttons, Listen und so weiter und so weiter. Alles das, was es typischerweise in Interface-Bildern als Widget gibt. Über diesen Begriff werden wir gleich auch noch kurz sprechen. Beginnen wir aber mit den Spezifikationsmethoden. Nun, es gibt sehr unterschiedliche Lösungsansätze. Ich kann es versuchen mit natürlicher Sprache. Wahrscheinlich besser, aber gerade für grafische User Interfaces ist ein Scribble zu erzeugen. Also wenn Sie es ernsthaft machen, wenn das Ihr Hauptjob ist, scribbeln Sie etwas dahin, das heißt skizzieren Sie etwas, das funktioniert auch in der Kommunikation zu den End-Usern sehr, sehr gut. Damit sind wir schon in dem Bereich des Storybooks. Da werden wir ein klein bisschen länger drüber reden. Das heißt grafische Repräsentationen. Diese natürlichen Sprachen funktionieren fast nie. Ich habe hier Ihnen auch ein Beispiel hier drin. Die sind immer mehrdeutig. Das heißt, natürliche Sprache ist am Anfang einfach, dann im Detail extrem schwierig, weil Sie sehr, sehr leicht Sachen übersehen, unvollständig es machen. Und dann liegt es nicht in Ihrer Hand, wenn Sie das Interface designt haben, sondern der Programmierer entscheidet so, wie er gerade will. Der hat nämlich auch keinen Bock darauf, immer nachzufragen, wie hast du das denn gemeint, wie hast du das denn gemeint. Dann macht das einfach. Und dann ist es möglicherweise überhaupt nicht in Ihrem Sinn. Dann gibt es Leute, und da würde ich schon auch sagen, komm, lass es klar, in Interface-Bildern gibt es an manchen Stellen auch Spezifikationstools. Viel schlimmer sind die Leute, die mit dem Interface-Builder sagen, okay, da kann ich auch gleich die Spezifikation machen und dann habe ich das nachher schon fertig fürs Programmieren. Ne? Das ist eine Katastrophe im Allgemeinen. Machen Sie es einfach. Formale Sprachen helfen, um Vollständigkeit zu erzielen. Also damit Sie nichts vergessen, kann man das nämlich, das ist der Vorteil von formalen Sprachen, kann man es testen lassen. Obwohl das Haupttool, das verfügbar war, ist leider nicht mehr da. Und dann gibt es natürlich einige Case-Tools und Application-Frameworks, mit denen man so etwas machen kann. Und die rühmen sich immer, dass sie alles können. Ja. Okay. Wir gehen heute eher so den Fußweg. Ja. Gut. Natürliche Sprache. Also ich würde die natürliche Sprache gerade in der Kommunikation mit Ihren Kunden immer noch als den natürlichen oder Standardansatz sehen. So beginnen Sie. Ja. Sie auf jeden Fall. So entwickeln Sie normalerweise auch Ihr Interface. Nachteile dabei ist, es ist länglich, das zu beschreiben. Also ein bisschen komplizierter. Versuchen Sie nur mal so ein Interface wie Word zu beschreiben oder Excel zu beschreiben. Das sind hunderte von Seiten. Wenn Sie da jedes Verhalten genau beschreiben, jedes Aussehen beschreiben, Sie kriegen die Krise. Das heißt, für kleine Sachen noch möglich. Hauptproblem ist eher, dass es vage ist. Es ist nicht eindeutig, es ist keine formale Sprache, viele Interpretationsmöglichkeiten. Und das ist das Problem an der Stelle. Mehrdeutigkeiten müssen nicht unbedingt auftreten, kommt darauf an, wie sorgfältig Sie arbeiten. Aber fehlende Angaben ist das Standardproblem. Einfach nicht festgelegt. Automatisch kann man es so gut wie nicht überprüfen, weil Sie müssten die natürliche Sprache verstehen. Insofern mangelt es dann möglicherweise an Korrektheit, an Konsistenz, an Vollständigkeit. Das sind so die Standardprobleme. Ich will Ihnen das jetzt mal an einem Beispiel zeigen. Die Leute, das waren Mitarbeiter von mir, die haben es auch wirklich gut gemeint. Die haben gesagt, okay, es gibt so bei Multiple Choice, soll es Antwortmöglichkeiten geben. Ich beschreibe das mal durch Text. Und sie schrieben, also es sind Originaltexte, auch für die Enduser. Sie haben pro Frage maximal 2 Beantwortungsversuche. Sollte die Antwort nach dem 2. Versuch noch nicht richtig sein, können Sie sich die richtige Lösung anzeigen lassen. Klingt ja eigentlich ganz gut, ist ordentliches Deutsch, ist kein Problem. Wenn Sie jetzt als Programmierer da dran sitzen, okay, das ist die Anweisung für den User. Da hat der Programmierer gesagt, ja, so kann ich das nicht programmieren. Also, was willst du jetzt genau? Dann hat man gemeinsam zusammengesessen und hat sprachlich das hier erzeugt. Das heißt, Aufruf des ersten Fragenblocks, erste Frage, Klick des Lerners auf die Antwortoption, Klick der Antwort-Prüfen-Button, Feedback und so weiter. Sieht ja alles eigentlich ganz gut aus und wesentlich genauer schon als das erste. Ja? Aber beim 2. Versuch, da entstehen jetzt die Probleme. Und die Probleme sind jetzt in dieser Sache genau folgendes. Was passiert mit dem Ergebnis des ersten Versuchs? Bleibt der stehen? Ist nicht beschrieben, dass ich den nur korrigieren kann oder wird er gelöscht? All diese Sachen. Wissen Sie, und dann passieren die Entscheidungen on the fly. Entweder denkt der Programmierer, der hat meistens die Option, er hat sie auch meistens im Kopf, aber je nachdem, wie lustig er dann ist, entscheidet er, gut, dann mache ich so oder ich mache so. Und da ist es das Ergebnis, haben Sie mehrere Programmierer dabei, entscheidet der eine immer so, der andere immer so und Sie haben die totale Inkonsistenz. als Ergebnis. Ja? Und das ist ganz typisch, obwohl das Problem ist doch relativ klein. Ich meine, die Anweisung für den Benutzer war doch fast trivial. Der erste Versuch, das aufzublähen, macht viele Dinge besser, aber nicht alles. Genau das ist das Problem. Genau wie eben gesagt, wenn ich die zweite Option mache, bei Klick zurück zur Frage springt man zur Frage, die dann nochmals bearbeitet werden kann. Was genau, also das ist jetzt dann eine Zusammenfassung aus diesem gesamten Text. Ja. Es bleibt unpräzis, es bleibt tierisch unpräzis, diese Art der Spezifikation. Trotz alledem, ist natürlich viel besser als gar nichts, ist auch viel besser, als es gleich ausprogrammiert zu haben. Ja, okay. Aber sprachlich so etwas wirklich präzis zu fassen, ist problematisch. Also überlegen wir uns so, dann machen wir es halt grafisch. Das ist doch grafisch, wie das aussehen soll, ist ja gar nicht beschrieben. Da steht ja nur etwas von Button und wie die aussehen soll, ist ja gar nicht klar. Also sind wir ruckzuck in der Ecke Storybook, Drehbuch, wenn Sie Animationen machen. Diese Techniken sind hochentwickelt für den Animationsfilm, für den Film überhaupt und so weiter. Ich würde auf keinen Fall sagen, 1:1 kopieren, aber aus diesem Bereich können wir sehr, sehr viel übernehmen. Es gibt zunächst erstmal unterschiedliche Arten von Storybooks. Es beginnt mit Idee, Konzept und Story zu erzählen und dann gibt es so etwas wie ein Screenplay. Das sind alles noch Papierdokumente. Also auch die beginnen, obwohl sie dann irgendwann grafisch werden, beginnen mit Textdokumenten, mit Beschreibungen. Brauchen wir jetzt gar nicht zu machen. Und dann gibt es unterschiedliche Storyboard-Typen. Das Conceptual Storyboard, Presentation Storyboard, Produktions Storyboard und Character Sheet, was jetzt bei uns in der Regel nicht so bedeutend ist, es sei denn, Sie wollen mit irgendeiner Figur im grafischen User Interface glänzen, mit irgendeiner Comicfigur oder so. Wir gehen das relativ schnell durch und das sind Folien aus der Animationsvorlesung. Gerne dürfen Sie sich das genau anschauen. Das Problem ist, im Vergleich mit dem User-Interface, hier sind die Rollen ganz, ganz strikt festgelegt. Ja? Das heißt, die Leute wissen auch genau, was sie machen sollen und wofür sie Verantwortung tragen und so weiter. Im User-Interface-Design ist das eigentlich überhaupt nicht. Aber eben auch bei der Filmerstellung, auch beim Animationsfilmerstellung, gibt es sehr unterschiedliche formale Vorgehensweisen. Vielleicht ist das Wichtigste, was ich Ihnen mitgeben kann. Das heißt, grob sollten Sie 30% in diese Spezifikation, in diese Planungsphase des Gesamtaufwandes stecken. Klar kann man da immer noch mehr gehen, aber wahrscheinlich wird Ihnen kein Projektleiter mehr geben. Und 70% in Produktion und Test dann des Interfaces. Wobei Test in der Regel wieder die Hälfte ist von dem gesamten Programmierproduktionsaufwand. Ich schreibe nicht nur Programmieraufwand hingeschrieben, weil es ja auch das grafische Design ist und so weiter, was dazugehört. Grundsätzlich dazu rechnen, wenn Sie mal in die Not kommen, sind irgendwelche Gebührenrechte, wenn Sie Bilder einkaufen wollen, meinetwegen Figuren einkaufen wollen, sehr, sehr zügig auch immer da Geld für bereithalten, dass Sie Rechte an Bildern kaufen können. Button-Designs sind oft nicht frei. Ja. Gut, und auch dann das Einbauen, okay, das ist nicht das Entscheidende. Das Entscheidende ist dieser Punkt. die geheimen Zusatzkosten, auf all das, was oben steht, was Sie vielleicht auch nach bestem Wissen und Gewissen gerechnet haben, kommen immer geheime Zusatzkosten. Und ich summiere das immer unter dem Faktor Kunde. Der Kunde ist nämlich auf der einen Seite am Drücker, das heißt, Sie wollen ja von ihm das Geld haben, deshalb kann er fast alles mit Ihnen machen, ohne dass Sie sich wirklich wehren können. Sie können nicht bei einer kleinen Bitte gleich das erste Mal sagen, hier, war aber nicht vereinbart. Also machen Sie es. Es geht um so Sachen wie die Zeit für Meetings mit dem Kunden. Irgendeiner muss Sie dafür bezahlen, sonst könnten Sie ja programmieren. Er wird mehr oder weniger sagen, ah, mein Chef, der will dieses oder jenes noch haben. Zusätzliche Meetings. Mach doch mal gerade eine Präsentation und erzähl dem das gerade. Ich verstehe das noch nicht so genau, du verstehst das doch viel besser. Ganz typisch, komm, mach du das gerade. Wieder Zeit weg. Ja, gut, ist doch klar, wir müssen damit auf eine Messe. Mach mal eine Vorabversion. Das sind so ganz typische. Die Autorenkorrekturen, wenn Sie jetzt etwas von anderen Leuten bekommen, wenn es Inhalte sind, haben Sie das umgesetzt, müssen Sie es dann korrigieren. Änderungen im Pflichtenheft ist auch absolut Standard. Freigaben, der Kunde funktioniert nicht immer so. Sie sagen, bitte gib in der nächsten Woche Bescheid, ob ich das jetzt so machen kann. Na, tut er einfach nicht. Weil er legt sich ja auch damit fest, ja? Muss man klar sehen. Häufig ist dieses nochmal 30%. Das heißt, wenn Sie jetzt einer gefragt hat oder wenn Sie einen Programmierer gefragt haben, wie groß ist der Aufwand, dann hat er Ihnen vom Gesamtaufwand 25% gesagt. Ja, warum? Er hat einfach seine Programmierzeit da gerechnet. Großzügig, wie die Informatiker sind, haben sie die Testzeit. Ja, ja, klar, das muss ich testen nachher, aber das ist ja nicht viel. Erfahrungsgemäß die Hälfte. Also nochmal derselbe Zeil wie einfach zum Programmieren. Dazu kommen das ganze Projektmanagement, das ganze Konzept. Da sind sie bei 100%. Wenn Sie das noch drauf rechnen, sind Sie bei 130%. Und der Programmierer hat Ihnen 30 oder 35 von 130 genannt, also Pi mal Daumen 25%. Und ich weiß nicht, vielleicht habe ich es Ihnen schon erzählt, ich habe ziemlich viel Erfahrung in auch großen Projekten gemacht. Natürlich kann ich auch nicht jedes Projekt abschätzen, vor allen Dingen, wenn es Änderungsprojekte sind, weiß ich nicht immer, ob das schwierig ist. Wenn ich einen Programmierer gefragt habe, wie groß ist der Aufwand für dich, dann hat er mir was gesagt. Und wenn ich ein Angebot daraus gemacht habe, habe ich das immer mal Pi genommen. Klingt verrückt. Ja, Pi ist natürlich eine Scherzzahl, ja. Klingt verrückt, aber enthält genau diese Kosten. Und wenn Sie das im Hintergrund haben, dann versteht der Kunde das auch. Das heißt, diese 30%, die sind oft schwer durchzusetzen, weil die versteht er nicht, ja. Oder will er nicht verstehen. Gut, da müssen Sie ein bisschen geschickt sein. Aber okay, wir machen hier keine BWL. Das sind die typischen Schritte, wenn Sie etwas kalkulieren. Und ganz, ganz oft als Programmierer, reiner Programmierer, sind Sie in einer sehr bequemen Situation. Da sagen Sie, okay, meine Programmierzeit ist so und so groß. Und okay, der Rest liegt bei Ihrem Projektmanager. Das sind so Sachen, auch die User-Interface-Entwicklung wird immer formaler. Also das spürt man deutlich. Also vor 30 Jahren war das ein rein kreativer Job. Also da gab es überhaupt keine Spielregeln. Heute regelt man sich mehr und mehr stärker bei den Entwicklungen, immer stärker an den Bereich Werbung an, weil der Werbung, die ist ganz streng formalisiert und die Leute sagen, okay, wenn ich das so mache, dann weiß ich am Ende, funktioniert das. Und gut, darum muss man wissen, was die Leute mit bestimmten Begriffen meinen. Das Exposé beschreibt die Projektidee, typische Länge, eine Seite. KV, kinderleicht und vorstandsverträglich, jeder muss es verstehen können, was da steht. Das ist die Projektidee. Dann gibt es sogenannte Treatments. Da wird dann schon definiert, wie die Ablaufsteuerung sein soll. Also wir gehen mal von interaktiven Sachen aus. Und erst dann kommt die Grobplanung mit der Ablaufstruktur, mit dem Anforderungskatalog, also Lasten- und Pflichtenheft. Gehen Sie immer davon aus, dass es davor Dokumente gibt. Und warum braucht man diese Dokumente? Man braucht die Dokumente zum Beispiel, um Angebote für einzelne Schritte zu erstellen. Ja, Sie können ja nicht sagen, der Kunde will immer, was kostet das? Das ist immer seine Frage. Ja. Sie müssen aber wissen, was Sie genau machen müssen. Okay? Darum diese Dokumente und auch festschreiben, man kann ja jedes Dokument ändern in eine neue Version. Aber dann haben Sie immer einen Grund dafür auch, nach neuem Geld zu fragen. Okay, vielleicht ist das großväterlich, aber es ist so. Das ist jetzt etwas, da können wir drüber hinweggehen, aber wenn Sie eine Story kommunizieren wollen, dann gilt das stärker hier, dass die Story schreiben und dann eben auch die Screenplay. Bei den Animationen sagt man eine Seite Screenplay pro Minute. Treatment ist ein wichtiger Begriff. Sie sehen das jetzt auch, ist ein wichtiger Begriff in so kleinen Animationen, ist aber auch ein wichtiger Begriff im User Interface. Know your users. Machen Sie sich Gedanken darüber, was ist die Zielgruppe und versuchen Sie, die zu beschreiben. Und der Ort, wo man sowas beschreibt, ist das Treatment. Ja? Und auch visuelle Ausprägung. Da könnte dann was stehen, okay, ist spielerisch für Kinder zwischen 5 und 10, kräftige Farben oder so etwas. Ja? Also ganz allgemein, nichts festgelegt in der Regel, sondern beschreiben, was das ist. Das ist im Treatment. Gut. Computerspiele überhaupt und auch die ganze Game-Industrie ist ein super Beispiel für das Zusammenwirken von Animationstechniken auch und User-Interface-Design. Vielleicht glauben Sie, es ist alles nur User-Interface-Design. Die Leute haben aber viele Techniken aus dem Animationsbereich mehr und mehr übernommen. Bei den Firmen ist das noch ein bisschen unterschiedlich, aber es geht immer mehr in die Formalisierung dieser Geschichte. Okay, hier geht jetzt Standardgliederung für lineare Medien. Das ist hier mal vorgestellt, dürfen Sie lesen, würde ich aber nie abfragen. So funktioniert das. Und hier ist auch das Beispiel dabei, dass eben man vor mehr als 2000 Jahren auch schon gewusst hat, wie man interessanterweise gut Storys erzählt. Nämlich man etabliert die Charaktere und die Situationen und das ist hier an der Genesis aufgehängt. Es macht absolut genau dieses, was wir da lesen können, wenn wir lesen wollen und welche Struktur das ist. Okay. Das ist für uns wichtig. Hier gibt es wieder keine ganz strikten Regeln. Sobald sie interagieren, es Interaktionen gibt und dann sprechen wir eigentlich ja von User Interfaces und dann werden Sie als Programmierer auch gefragt. Da müssen Sie nur eins kennen und das sind die folgenden Folien, die Grundstrukturen. Sie werden allerdings von den Grundstrukturen abweichen. Ja? Aber die Grundstrukturen, die im Kopf zu haben und präsent zu haben und auch Begriffe dafür zu haben, ist wichtig. Also es beginnt mit der linearen Struktur, eine Sache nach der anderen. Stellen Sie sich vor, einfaches Formular ausfüllen könnte in dieser Form beschrieben werden. Also Sie sagen dann, da muss das abgefragt werden und so weiter, kommen unten raus. So eine lineare Struktur, ganz einfach. Jeder kennt das, kann man auch gut für Autoshows benutzen als Ergebnis, wenn man etwas für die Messe produzieren will. Auch das, Jump-lineare Struktur, funktioniert auch. Das heißt, Sie haben einen Kernbereich, von dem es zu jedem anderen folgenden Kästchen geht. Wichtig ist, dass es da zu jedem geht. Hin und zurück. Okay, das heißt, wenn Sie einmal auf diesem mittleren Kästchen da gekommen sind, dann haben Sie die freie Wahl. Bei 4 Alternativen ist das noch nicht schlimm. Nur ich sage Ihnen, dann realisieren Sie die auch so. Und wenn da steht in der Skizze jede Möglichkeit, dann implementieren Sie auch jede Möglichkeit. Weil sonst haben wir nicht mehr diese Struktur. Und das ist etwas, was User honorieren, weil sie das sofort verstehen, jetzt an der Stelle kann ich frei wählen. Und ich kann zu jeder Zeit immer frei wählen. Und ich habe keinen Zustand. Wenn das komplizierter wird, ja, dann gehen Sie eher zu Baumstrukturen. Baumstrukturen sind an der Grenze das, was noch funktioniert. Weil Sie müssen ja immer schauen, dass der User irgendwo hier unten ist und jetzt in das rechte Kästchen rein will. Wie kommt er dahin? Das muss er ja im Kopf haben. Das heißt, er muss irgendeine Möglichkeit haben, von dem unten links, also ich mache jetzt doch mal den Stift an, von hier nach da. Direkte Verbindung gibt es nicht, ja? Weil das zu kompliziert wird, zu aufwendig wird und so weiter. Da muss der User aber ein Modell entwickelt haben, was kann ich denn jetzt machen? Okay? Das ginge dann darüber. Das Schlimme ist, dass man ganz, ganz schnell zu Netzstrukturen, von der Baumstruktur zu Netzstrukturen kommt und sagt, ah, da mache ich noch einen Shortcut rein und da mache ich dieses und da weiß der User am Ende überhaupt nicht mehr, was Sie ihm präsentieren. Und das ist wirklich richtig schlecht, nur um es so deutlich zu sagen. Baumstrukturen gehen noch in der Grenze, Netzstrukturen funktionieren in der Regel nicht, weil es ist für den User nicht vorhersehbar, was jetzt wann funktioniert oder wann was machen kann. Und das ist das Wichtigste, dass er sich sicher fühlt. Er soll sich ja so fühlen, dass er das Interface beherrscht. Okay? Sie kennen das auch aus Sie selber, wenn Sie gebraucht haben. Das ist eine typische Struktur vom World Wide Web. Sie sind irgendwo hingegangen und 10 Minuten später wissen Sie, ah, das war irgendwo. Aber ja, so. Und was machen Sie dann? History anschauen und irgendwie gucken, alle Seiten, also ich mache das immer, alle Seiten, auf denen ich war, irgendwo muss mir ja die Seite wieder auffallen. Und manchmal ist es so, dass ich es nicht mal da noch finde. Also dieses Lost in Hyperspace, ich habe es gesehen, ich habe es gewusst, ich weiß nur nicht mehr, wo es war, wie ich hinkam. Ja? Und das passiert in schlecht designten User Interfaces auch. Gut, die Single-Frame-Struktur ist sehr ähnlich zu der Jump-linearen Struktur, wobei es da nochmal hierarchisiert war, während man hier sagt, ab dem zweiten Schritt, alle sind gleichwertig und jeder kann von jedem zu jedem springen. Das funktioniert. Ja gut, das wäre eine Lexikonstruktur. Und das noch ganz zum Ende, die C- und C-Endpoint-Struktur, dass Sie so einen Kernknoten haben, den weißen Knoten hier, zu dem Sie immer zurück müssen, vorwärts zurück und von da dann eine Neuwahl treffen können. Auch das begreift der User schnell. Natürlich können Sie argumentieren, er muss zweimal klicken, ja, aber es ist etwas, was funktioniert. Und es geht einfach darum, dass es beim User funktionieren muss. Gut, also das funktioniert auch noch. Klar, nicht zu viele Verzweigungen anbieten, dann geht man eher eine Struktur schon mal wieder weiter. Ja. Und dann macht man besser eine Baumstruktur. Also hieraus jetzt eine Baumstruktur zu machen, ist eben auch nicht problematisch. Gut, das ganz schnell, das sind die Grundstrukturen, die Sie benutzen können. Und das Einzige, was nicht funktioniert, ist das, was wir im World Wide Web haben. Ja? Okay. Das ist jetzt nicht so wichtig, aber es ist wichtig, dass Sie als User Interface Experte sich selbst ein bisschen ertüchtigen oder mutig genug sind, zu scribbeln. Einfach etwas zu zeichnen, was nicht super schön ist, was aber gerade im konzeptuellen Bereich ganz, ganz wichtig ist. Okay? Wir schauen jetzt uns die einzelnen Sachen gar nicht an. Die werden immer schöner, die Storyboards. Aber wichtig ist, auch ein mit Bleistift und mit Buntstift gescribbeltes User Interface ist 1000-mal besser, als das nicht zu machen und mindestens 100-mal besser, als zu versuchen, das mit Text zu beschreiben. Denn dann haben Sie auch sofort ein Mockup an der Hand. Sie können einzelne Figuren ausschneiden, auf den Tisch legen, sagen, jetzt kommt dieses, jetzt kommt das und so weiter und so weiter. Alles das funktioniert gut mit Skizzen und mit Bildern, das zu machen. Puh. Ja, da haben wir jetzt so einen kleinen Ausflug gemacht. Aber wie gesagt, wichtig ist, dass Sie begreifen und wissen, dass immer mehr Anlehnungen aus diesem stark formalisierten Bereich kommt. Natürliche Sprachen war das erste, Storybook das zweite und jetzt kommen wir zu den formalen Sprachen. Ja, man kann das formal beschreiben. Hier mit einer Backus-Naur-Form, also Ersetzungen, beschrieben. Und was hier steht, ist etwas ganz, ganz Einfaches. Das muss Ihnen klar sein. Das ist nichts anderes als ein Telefonverzeichnis. Ja, Sie sollten das interpretieren können. Und wenn Sie das richtig lesen, diese Grammatik, dann sollten Sie auch verstehen, was da stehen kann und so weiter und so weiter. Und es ist wunderbar und toll. Aber versuchen Sie das mal mit irgendeinem beliebigen Kaufmann zu besprechen. Der sagt, du spinnst wohl. Also so will ich das nicht mit dir diskutieren. Das heißt nicht, dass Sie das nicht machen dürfen, aber bitte für sich selbst. Ja? Und in der Regel kriegen Sie es auch nicht bezahlt, wenn Sie jetzt anbieten, ich mache da eine Grammatik raus. Da fragt der Mensch Ihnen dann, ja, was habe ich davon, Ihr Kunde, von der Grammatik? Ja, nur damit ich gesehen habe, ob ich an alles gedacht habe. Ja, dafür sind Sie doch Experte, dass Sie an alles denken. Das ist Ihre Sache. Okay. Sie können das auch, also das sind dann Beispiele, die man da oben mit beschreiben kann. Es ist die typisch amerikanische Form. Mal ein bisschen was anderes, wie Telefonnummern aufgeschrieben werden mit Area Code und dann der siebenstelligen 3+4 Stellen eigentlichen Telefonnummer in der Area. Ja. Okay. Gut. Sie können das erweitern, auch das gibt es. Ich habe kein gutes Tool mehr, was das macht. Also es ist ein bisschen historisch. Sie können es aber erweitern zu Multiparty-Grammars. Das heißt, wo jetzt noch zwei Akteure oder mehrere Akteure unterschieden werden. Und zwar einfach dadurch, dass Sie hier dieses U oder C davor schreiben, User und Computer, damit Sie genau wissen, was gemacht wird. Okay. Ja, das wird gelegentlich genutzt. Und wenn es wirklich große Sachen wären, würde ich das auch empfehlen. Aber das wäre nur so etwas, wenn Sie auf die Idee kommen, so etwas wie ein Word nachzuprogrammieren. Ja? Dann ist so etwas sehr, sehr hilfreich, wesentlich übersichtlicher als so etwas, aber mit der gleichen Aussagemächtigkeit sind so Transitionsdiagramme. Das haben Sie in der Theorie auch gelernt, dass die gleich mächtig sind und dass Sie bestimmte Grammatiken gegen Transitionsdiagramme austauschen können und sie auch so beschreiben können. Was hier noch dazugefügt ist, sind einfach nur eine Nummerierung. Okay, ich komme gleich nochmal darauf, was man in diesen Diagrammen noch beschriften kann. Kritik ganz grundsätzlich, Grammatiken sind ungeeignet für die User, für die Diskussion. Transitionsdiagramme sind hilfreich, gerade zur Erkennung der Vollständigkeit. Dass Sie sagen, okay, aus der Kiste und zur Konsistenz. Also, wenn ich da in dem Kasten bin, ist doch dasselbe, wie wenn ich in dem Kasten bin. Und wenn ich da so wieder rauskomme, dann mache ich das so auch. Also denken Sie an die Grundstrukturen, die ich Ihnen beschrieben habe. Und dann sehen Sie in den Transitionsdiagrammen, was möglich ist. Zur Planung brauchen wir das. Sage ich ganz klar, Sie brauchen es unbedingt. Transitionsdiagramm zu machen, ist eine wichtige Geschichte. Es sei denn, Sie haben so eine ganz einfache Struktur. Ja, dann können Sie dem User auch angeben, das ist die Struktur, du kannst zu jeder Zeit alles machen. Es gibt keinen bevorzugten Knoten oder es gibt einen bevorzugten Knoten und so weiter und so weiter. Das sollten Sie dann klar sagen. Okay. Ja, jetzt kommen wir mal zu den Interface-Bildern. Großes Wort. Das Schlimme ist, dass Informatiker immer dazu neigen, damit zu beginnen. Darum stelle ich das eigentlich gar nicht gerne vor, weil das sollten Sie genau nicht machen. Machen Sie alles das, was ich Ihnen vorher erzählt habe, machen Sie bitte auf Papier. Das ist Ihre konzeptuelle Arbeit. Das ist eigentlich auch das Interessante. Da können Sie kreativ sein und so weiter. Hier ist es schlicht und einfach Techniken umsetzen, programmieren. Gut. Der Begriff Interface Builder wurde von Apple geprägt. Und dann kam es auch bei Next Step, war es Teil, weil es einen gewissen Menschen gab, der auch von Apple zu Next Step ging und dann von Next Step wieder über Umwege zu Apple. Das heißt, okay. Wichtig ist, es gibt ein GNU-Tool dazu, das ist ein Klon des Apple Interface Builders. Den sollte man sich gegebenenfalls mal anschauen. Ich habe hier aufgeschrieben GORM. Ich hoffe, der heißt immer noch so, weil Namen verändern sich schon mal. Solche Tools haben welche Vorteile? Sie versuchen alle die User-Interface-Entwicklung von der Anwendungsentwicklung zu trennen. Das heißt, als User-Interface das wirklich als separates Teil der Gesamtsoftware zu betrachten. Und das ist auch State of the Art. Und dann kommen die Anwendungsprogrammierer, die stellen Ihnen bitte heute, würde man sagen, Klassen zur Verfügung, um bestimmte Services für Sie bereitzustellen. Ja. Das ermöglicht dann eine parallele Entwicklung, wenn man das ordentlich spezifiziert hat, von den Anwendungsproblematik, oft ja eine Datenbankproblematik und dem User Interface, aber muss nicht unbedingt eine Datenbankproblematik sein, kann ja auch ein Berechnen irgendeiner oder Simulation irgendeines Systems sein. All diese Systeme sagen zumindest, sie machen Multiplattform-Support. Heute sagen sie, das ist vollkommen egal, du kannst es nachher auf deinem Handy aufführen als App oder du kannst es auf deinem Desktop ausführen. Wir unterstützen alles. Naja, das ist so Halbseiden. Okay. Als ermöglicht die unabhängige Rolle eines User-Interface-Architekten, weil ganz einfach die Datenbankarchitektur und das oder die Berechnungskomplexität, die Simulation oder die ganze Numerik rausgehalten wird. Da wird einfach beschrieben, okay, da soll das und das passieren. Wie du das machst, ist mir vollkommen egal. Und das heißt, man kann das eben auch wirklich dann als getrennte Rollen machen. Und diese getrennten Rollen haben sich gerade im professionellen Animationsbereich oder so bewährt. Da nennt man das dann unter Umständen User Interface Architect als Rolle. Sie können damit auch Standards erzwingen, indem Sie dann bestimmte Standards vorgeben. Was weiß ich? Ja, wir benutzen diese Art von Menüs und so weiter und so weiter und nicht die gesamte Palette, die das User Interface Tool meinetwegen anbietet, sondern Sie geben genau vor, was gemacht wird. Gut. Man kann jetzt noch unterscheiden, welche Design, welche Methodiken gibt es und welche Notationsmethoden gibt es. Wir werden uns jetzt ein paar Beispiele anschauen und gut, da schauen wir dann. Rapid Prototyping ist sehr, sehr wichtig. Sollte Ihr Interface-Tool anbieten? Vielleicht auch nicht. Denn wenn dieses Interface-Tool es nicht anbietet, machen Sie es mit einem Paper-Prototype. Schieben Sie Kästle hin und her, sagen, der erscheint jetzt, drehen Sie es um und so weiter. Gut. Aber viele Interface-Bilder bieten etwas an und sagen, okay, das ist fürs Rapid Prototyping. Klar, den Begriff hatten wir schon, hatten Sie vor allen Dingen in der Übung, frühes Testen von Ideen, Testen und Überarbeiten dieser Ideen dann und schließlich Präsentation vom Endanwender, vom Management und Einbeziehung, partizipatorisches Design, Beteiligung der End-User anstreben. Gut, Software-Support, je nachdem, welchen Interface-Bilder Sie haben, haben Sie unterschiedliche Stufen an der Stelle, müssen Sie dann entscheiden, aber oft ist das eben auch vorgegeben, was man da machen kann. Wenn wir das ein bisschen allgemeiner betrachten, also nicht nur, also das bezog sich, Software Support bezog sich hier auf das Apple Tool und die Möglichkeiten an der Stelle. Also auf den ursprünglichen Interface Builder respektive den GNU Clone. So, allgemeiner würde ich sagen, okay, gibt es unterschiedliche Ansätze. Es gibt Mockup Tools, es gibt Window Systeme, es gibt Applikationsframeworks, es gibt Entwicklungswerkzeuge mit visueller Programmierung und es gibt Anwendungen mit anpassbaren GUIs. Wir schauen uns kurz diese Möglichkeiten durch. Mockup Tools. Wir haben das kennengelernt, Sie haben das kennengelernt. Sie wissen auch inzwischen, dass ich ein Freund von Stift und Papier bin, aber wenn es nicht anders sein soll, wenn es gleich toll aussehen soll, ja, dann nehmen Sie irgendein Multimedia-Autorensystem und machen es damit. Oder nehmen Sie PowerPoint. Aber jeder sieht natürlich, okay, das und hat nachher den Eindruck, das sieht jetzt so aus, als wie das PowerPoint. obwohl Sie das vielleicht gar nicht induzieren wollen. Sieht es zu fertig aus, liest der Kunde mehr daraus, als Sie überhaupt wollen. Das ist die Gefahr. Ja. Oder er konzentriert sich nur auf die grafische Gestaltung, auf das Theme, das Sie gewählt haben, und kontrolliert überhaupt nicht die Inhalte, das Vorgehen, ob das sinnvoll ist und dergleichen mehr. Gut, aber möglich sind so Multimedia-Autorensysteme zu benutzen. Gott sei Dank spricht ja auch keiner mehr von Flash und HTML5 ist schlimm, aber kann sehr, sehr viel. Es gibt auch erste Autorenwerkzeuge in dem Bereich, mit denen man so etwas machen kann. Der Schlüsselbegriff ist aber der Begriff Widget. Und was ist ein Widget? Ein Widget ist ein Steuerelement. Ich hatte ihm ganz einführend schon eine Übersicht gezeigt, was weiß ich, von Button aus Mehrfachauswahl, Menüs und so weiter und so weiter. Alles diese Elemente, die ein User-Interface-System anbietet. Und da gibt es gleich was ganz Schlimmes. Diese Dinger bieten nämlich viel zu viel an. Zumindest für Ihr Projekt. Ja. Das heißt, es ist riesig viel zu lernen für Sie. Alle Konfigurationsmöglichkeit dieser einzelnen Widgets, dieser quasi Unterprogramme, die Sie nur noch mit Attributen versehen, zu behandeln, ist schon sehr, 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 sehr aufwendig. Aber in der Regel ist es so, ein Interface Builder, also oder ein Widget-System wird in dem Projekt vorgeschlagen. Selten haben Sie die Möglichkeit, eins zu nehmen. Es gibt Hunderte davon. Ja. Und ich mache es nur, um Sie zu ärgern. Irgendein Kommilitone von Ihnen hat gesagt, TK Inter, das benutzt ja niemand in der Praxis. Ja. Ja und? Es ist aber vergleichsweise einfach noch. Und es ist relativ universell für eigentlich fast alle Sprachen. Sie müssen nur mal schauen, dass es das auch für R gibt, auch für Lisp, für Ruby und so weiter und so weiter. Also, aber benutzen würde ich es auch nicht. Wir gehen jetzt auch ganz schnell da durch. Das sind Folien, die ich für die Erstsemester mache, für Programmieren 1 oder gemacht habe. Vielleicht kann es sein, dass irgendeiner von Ihnen die auch schon von mir gesehen hat, aber okay. Dieses TK oder genau TK Inter, wie es für Python heißt, ist ein noch relativ neues System, also 25 Jahre ungefähr alt, ist ein grafisches Interface für Programmiersprache Tickle. Genau. Und auch die sind eben multiplattformfähig, das heißt, die Interfaces, die Sie dann erzeugen, sehen auf unterschiedlichen Plattformen eben auch unterschiedlich aus. Das ist aber ganz normal, das bieten alle Systeme an. Hier sehen Sie die Unterschiede je nach gewählten Betriebssystem. Wie gesagt, es gibt sehr, sehr viel. Wenn Sie ein echtes, professionelles Tool nehmen wollen, würde ich Ihnen Qt empfehlen, ist in derselben Zeit Pi mal Daumen entwickelt. Ist in C++, aber gibt es eben als Interface auch für sehr, sehr viele Sprachen. Okay. Sie können sich das gerne hier nochmal durchschauen. Qt ist das System, was auch sehr, sehr häufig in der Industrie benutzt wird. Aber sehr, sehr häufig benutzt wird, heißt dann auch, es hat extrem viele Möglichkeiten. Ja, noch viel mehr als TK und das alles müssen Sie lernen. Hier ein paar Eigenschaften dazu, die nicht wichtig sind. Diese Widgets repräsentieren jetzt kleine Programmeinheiten, wie zum Beispiel einen Button. Und typisch für einen Button ist, der User kann diesen Button drücken und wieder loslassen. Drücken und wieder loslassen. Okay. Und ganz typisch ist auch, er sollte dann sich in der Shape, also in der Form verändern, wenn er gedrückt ist, damit Sie gleich sehen, ist er gedrückt, ist er nicht gedrückt. All diese Sachen. Es ist einfach ein Button. Sie sehen aber hier, es gibt eine ganze Menge Widgets schon in tkinter. Und wenn Sie allein eine minimale Erweiterung, nämlich den TTK-Modul benutzen, haben Sie gleich noch mal mehr Möglichkeiten. Das heißt, das hier sind rund 25 wirklich Elemente, die Sie, wenn Sie Experte wären, beherrschen müssen. Und das müssen Sie erstmal lernen. Da müssen Sie hier alle ausprobieren. Das ist sehr, sehr viel. Meistens stellen diese, und das ist jetzt nur als Beispiel hier, stellen diese Interface-Systeme eben auch zusätzliche Dialoge bereit. Zum Beispiel einen Color Chooser. Ja? Vergleichsweise aufwendig, kommt häufig vor, darum wird er als generelles Element bereitgestellt. Okay. Dasselbe ist, ein Directory-Fenster aufzumachen. Ein Pop-up-Fenster, das schauen wir uns gleich nochmal an, einen File zu öffnen über dieses System. Und das Schöne ist, Ihnen wird die ganze Arbeit abgenommen, zu fragen, gibt es das File überhaupt und so weiter, mit welchen Extensions gibt es gegebenenfalls das File. All das macht das System für Sie. Dasselbe fürs Open, für Save, Message-Boxes schauen wir uns gleich nochmal an, Pop-up-Boxes. Alles diese sind Sachen, die normalerweise das System mitliefert. Wenn Sie jetzt noch gar nichts, noch nie mit so einem System Berührung hatten, dann würde ich Ihnen wirklich empfehlen, zumindest die ersten Trippelschritte mit zum Beispiel mit TK zu machen. Ja, weil es noch recht einfach ist und ich gehe das jetzt nicht durch, ich habe das hier drin, das ist ausführlich beschrieben. Sie können es anhand dieser Folien selber ausprobieren. Okay. Das sind Vorschläge, wie man es machen kann. Ruckzuck erscheint so ein Fenster und dieses Fenster können Sie dann auch beschriften, können die da einen Titel eintragen und dann sieht das eben so aus. Okay. Alle haben in irgendeiner Form Geometriemanager, das heißt, es gibt unterschiedliche Möglichkeiten, die Elemente, die Widgets zu platzieren. Der Grad des Automatismus ist sehr, sehr groß. Pack ist die einfachste Methode, die bei TK funktioniert. Die gibt es aber auch in jedem anderen Interface-Builder. Das heißt, im Grunde genommen überlassen Sie es, dem System die Elemente zu platzieren. Und das machen die nach Größe. Da haben Sie dann viele, viele Möglichkeiten. Alle nicht so sehr, sehr wichtig. Begriffe wie Padding. Padding heißt nichts anderes als Polstern. Also alle Elemente groß machen, gleich groß machen. Das ist, sind Standard. Das ist etwas, was für Sie ideal ist. Ja. Das heißt, wenn Sie von Hand ein Interface gemacht haben, dann können Sie pixelgenau arbeiten und dann können Sie auch hier mit dem Pack heißt ja der erste. Ne? Das ist der Pack-Manager. Ja, genau. Ach, das habe ich gar nicht gesagt, da komme ich gleich drauf. Die nächste Stufe ist einfach so etwas wie ein Grid-Manager. Da wird Ihr Bildschirm wird radikal eingeteilt in quasi Unterbildschirme, wie Sie sehen, unter Flächen. Und die sind aber horizontal, vertikal getrennt. Das heißt, Sie müssen da entscheiden, wo welches Widget erscheinen soll. Damit haben Sie mehr Möglichkeiten als beim Pack. Die Kontrolle ist größer. Sie sind trotzdem noch beschränkt. Weil, aber da können Sie so Sachen wie hier machen, es gibt noch eine Methode, die haben Sie auch in jedem Interface-Builder, den ich kenne, nämlich die Place-Methode. Da müssen Sie allerdings dann pixelgenau arbeiten. Ja? Und das müssen Sie sehr, sehr gut durchgespielt haben. Okay, noch ein paar Beispiele für einzelne Widgets. Message-Window, die heißen auch fast überall so. Ja? Einfach eine Mitteilung an den User. Was weiß ich, hier ist dargestellt, wie das geht. Und hier jetzt nochmal das Abschreckende. Ich hatte Ihnen gesagt, 25 Sachen müssen Sie lernen. Was müssen Sie denn von diesen Widgets kennen? Ja, eigentlich all diese Parameter, die jetzt kommen. Nämlich Seitenverhältnisse, Background. Dann gibt es das nochmal mehrfach. Rand, wie soll der Rand aussehen, Randbreite und so weiter. Sie sehen das, wie viele das sind. Und das für jedes Widget und oft leicht unterschiedlich. Das ist die mühsame Arbeit, die Sie als Interface-Designer machen wollen. Hier Beispiele für einen Button, das ist jetzt gar nichts Großes. Eingabefelder sind ganz typisch, wo Sie so etwas machen können wie Nachname, Vorname abfragen und dann eintragen. Okay. Wenn Sie noch nie so etwas gemacht haben, so tun Sie sich das bitte an und probieren Sie es mal aus. Und hier gibt es eben auch Tutorien, mit denen man das sehr, sehr gut machen kann. Okay, aber einige werden es bestimmt auch in der Übung schon versucht haben zu benutzen. Gut. Zweite große Gruppe sind die Windowing-Systeme. Ich habe jetzt TK Inter auch mal da eingeordnet. Das sind Systeme, die Interface-Building eben auch als Programmieren, zu programmieren erlauben. Traditionell kommen die oft aus der Entwicklung des Windowing-Systems. Ja? Also Motiv zum Beispiel, X-Windows und Motiv war so eine typische Kombi, die man gerne benutzte. Ja? Heute sind es eben andere Aspekte. Und da werden Sie auch nicht rauskommen aus den Application Frameworks, weil so Leute wie Oracle versuchen eben immer, also Datenbankhersteller, zu sagen, das bisschen User Interface kannst du auch mit unseren Tools machen und dann bieten die in der Regel Application Frameworks ab, wo Sie nur bestimmte Sachen noch eintragen und ergänzen sollen. Das ist hier auch nochmal beschrieben. Schade, ich hätte das auch gerne, dass wir irgendwann mal wirklich grafische Programmiersprachen haben. Die sind sehr, sehr eingeschränkt, weil einfach das Ausformulieren mit Text, so wie wir das Programmieren kennen, egal in welcher Programmiersprache, ist sehr, sehr viel mächtiger, als einfach grafisch etwas anzuzeigen. Allerdings gibt es gerade fürs User Interface, fürs Placement, fürs Layout bestimmen, gibt es viele Werkzeuge, die oft in den Entwicklungswerkzeugen mit drin sind, um dann die attributierten Widgets auch zu platzieren. Okay. Das ist durchaus hilfreich, kann man benutzen. Gut, und dann gibt es eben noch Anwendungen mit anpassbaren GUIs, ganz typisch da eben Oracle und so weiter, wo Sie, Oracle ist ja eigentlich eine Datenbank, aber Sie versuchen eben immer zu sagen, den Rest können Sie auch noch machen. Ich habe Ihnen hier nochmal zusammengestellt, die Werkzeuge überhaupt, die es geben kann. Das niedrigste ist das Windowing-System. Da, die kommen oft von dem Window-Manager, werden mitgeliefert, sind die elementaren, aber systemspezifischen Möglichkeiten. Darüber liegen die GUI-Toolkits, die wir dann eben auch Interface-Builder oder das visuelle Tool dafür ist das Interface-Builder. Da haben wir vielleicht Microsoft Visual Studio oder JBuilder, solche Systeme. Als dritter Stufe haben wir Applikations-Frameworks. Da ist im Grunde genommen die ganze Applikation schon fertig. Sie konfigurieren die nur noch und schreiben in dieses fertige System ihre speziellen Sachen. Und last not least die Applikationen, die manchmal auch User Interface Geschichten mitbringen. Das ist zum Beispiel bei Microsoft Access so, aber eben auch bei Oracle und anderen. So, irgendwann werden Sie jetzt in die Not kommen, bei all dem, was ich so erzählt habe, wie suche ich mir denn jetzt mein Werkzeug aus? Okay. Sehr, sehr, sehr schwierig. Ich kann eigentlich nur 6 Fragen oder Kriterien Ihnen nennen, die Sie berücksichtigen sollten, wenn Sie mal in die Lage versetzt werden, das zu machen. Denn oft machen das die Projektleiter vorab schon für Sie. Frage ist, welche Schnittstellen gibt es zur Anwendung, für die das GUI eben entwickelt werden soll? Ja, also könnte eine Datenbank sein, gibt es da ein SQL-Interface? Wie können Sie das bedienen? Sie müssen sich immer fragen, wie lange brauche ich? Das müssen Sie natürlich abschätzen, um dieses System zu lernen. Das beste System für Sie ist immer das System, das Sie schon kennen. Das ist nicht gemein und das ist nicht zu pragmatisch, das ist einfach so. Ja? Dann die Entwicklungszeit, gut, kommt drauf an. Wenn Sie die Planung umfänglich gemacht haben und sich genug Zeit dafür gelassen haben, dann ist das in Ordnung. Dann sollten Sie die Entwicklungszeit auch wirklich klar abschätzen können. Manchmal ist es so, dass von Ihnen eine Methodik verlangt wird, also bestimmte Schritte durchzuführen. Gut, da müssen Sie das natürlich machen. Ansonsten sind Sie frei in der Hinsicht. Wenn das System da was anbietet, ist das gut. Oft gibt es diese Systeme auch als Bundle. Für Sie notwendig natürlich die Kommunikation zum Compiler oder Interpreter, je nachdem. Das muss passen und muss funktionieren. Und last not least, als Informatiker werden wir immer sagen, okay, die Erweiterbarkeit und Modularisierung ist für uns ein wichtiger Aspekt. Ja, last not least, wenn Sie ein Tool benutzen, wie können Sie die Ergebnisse mit Ihrem Kunden kommunizieren? Ist eine ganz wichtige Fragestellung. Müssen Sie alles ausdrucken, als PDF erzeugen, dann hin und her schicken? Oder gibt es abgespeckte Versionen, die der Kunde auch benutzen kann? Das alles sind dann wichtige Fragen, um hier endgültig sich zu entscheiden. Ja, und damit sind wir schon eigentlich beim Abschluss. Der Abschluss sagt, okay, Sie haben alles entwickelt, Sie haben mit irgendeinem System gemacht. Ja, was müssen Sie noch machen? Sie müssen es testen, Ihr System. Und auch dafür gibt es noch spezielle Werkzeuge, obwohl meistens sind Testwerkzeuge eben auch integriert. Aber allgemein, auch die speziellen Werkzeuge haben ihre Berechtigung, zum Beispiel gerade für Apps, da in Richtung automatisches Testen zu gehen. Weil Sie müssen so viele unterschiedliche Hardware-Versionen unterstützen, unterschiedliche Software-Versionen unterstützen und da noch jede Kombinationsmöglichkeit. Und das können Sie von Hand fast gar nicht mehr machen. Also wenn Sie zum Beispiel sagen, ich entwickle eine App für Android, ohne automatisches Testen sind Sie fast verloren. Weil es werden Ihnen immer Leute sagen, das funktioniert auf meinem System nicht, das funktioniert auf meinem System nicht, wenn es nicht eine absolut triviale Sache ist. Ja. Gut, aber darüber sprechen wir nicht, das geht jetzt für diese Veranstaltung zu weit. Es gibt aber solche Testwerkzeuge, auch Testing-Tools. In der Regel beschreiben Sie Ihre Testfälle dann mit einer speziellen Sprache. So beschreiben Sie Ihre Testfälle. Und wichtig ist, im Gegensatz zu reinem Software-Test, dass Sie hier eben auch auf der Ausgabeseite eben das nur optisch beobachten können. Also wenn Sie den endgültigen Look haben wollen, und da brauchen Sie dann eine Erkennungssoftware, die Ihnen erkennt, okay, das ist ein Button, der Button ist gedrückt oder nicht gedrückt und so weiter und so weiter. Das ist dann schon aufwendiger und gibt es wenige sehr gute Tools, aber für Qt gibt es eben ein solches Tool, aber nicht umsonst. Ja. Es sei denn, Frau Klotschek hat im letzten Jahr etwas geändert. Gut. Evaluierungswerkzeuge, gerade für Webinterfaces, die ja auch oft inzwischen bei Anwendungen benutzt werden, dass man den Browser als Interface-System quasi benutzt. Mit JavaScript ist ja fast alles möglich, aber Vorsicht, auch das ist sehr, sehr aufwendig. Da können Sie dann aber so Tools benutzen wie Tullys Display, Analyseprogramm, TDA oder Dr. HTML, der Ihre Webseite analysiert. Gut, das sind Spezialfälle, falls Sie es so entwickelt haben. Und gut, dann sollten Sie da die Werkzeuge eben auch benutzen. Fassen wir es zusammen. User Interface Tools. Wir haben sehr, sehr viele verschiedene Ansätze und Werkzeuge. Und das Unangenehme ist, es stabilisiert sich zwar so ein bisschen, also Qt wird so ein kleiner Standard, aber es kommen ständig neue Sachen hinzu. Okay. Es empfiehlt sich ganz grundsätzlich, nicht zu früh in der Entwicklungsphase mit Softwareentwicklungstools zu arbeiten, sondern durchaus auch erstmal mit Paper-Prototypes zu arbeiten. Und der Grund ist der: Software altert. Wodurch altert Software? Durch die Änderungen, die Sie an der Software durchführen. Ja? Es ist ja ganz typisch, Sie haben irgendwas konfiguriert und wollen es jetzt ändern, dann vergessen Sie aber bestimmte Optionen in den Originalzustand zurückzusetzen. Ganz, ganz typisch. Ja? Und ändern nur dieses oder jenes. So. Und damit wird im Ganzen die Summe an Inkonsistenzen größer. Und das merken Sie oft gar nicht, dass Sie diese Fehlerchen gemacht haben. Und das ist das typische Älterwerden von Software. Und darum gehen Sie aus der Falle raus, dass Sie sofort beginnen, mit Interface-Tools ein System zu erzeugen, was Sie nachher nutzen wollen. Und ich weiß es genau, Sie sind in der Falle. Wenn Sie erst ein bisschen ein laufendes System haben, gehen Sie nicht davon weg. Sie fragen sich sofort, warum soll ich das wegschmeißen? Da müssen Sie sich immer vorstellen, diese Software, die Sie vielleicht nur zur Demo entwickelt haben, da kommt eine Fratze raus. Da ist was ganz Schlimmes. Sie fangen bitte dann von Null an wieder mit einem entsprechenden System. Ja, es gibt viele Anknüpfungspunkte. Viele Entscheidungen sollten im Projektmanagement getroffen werden. Aber das ist ein anderes Thema. Damit befassen wir uns jetzt nicht auch noch zusätzlich intensiv. Sie wissen schon, für Fragen muss immer noch Zeit sein. Sie haben jetzt die Chance, mich zu fragen. Nächste Woche komme ich noch mal zur Übung. Da ist ja ein zweiter Teil, der dann vorstellt. Heute Nachmittag bin ich leider beschäftigt, aber nächstes Mal bin ich dabei. Gibt es aus Ihrer Sicht Fragen? Ja? Findet nicht mehr statt. Wir sind zu Ende. Die Übung ist ja auch abgeschlossen. Das heißt, nächste Woche ist noch Vorlesungswoche. Aber wenn Sie unbedingt wollen, könnte ich Sie noch weiter quälen. Aber das ist nicht nötig. Keine Fragen. Dann sage ich Dankeschön. Ich hoffe, Sie haben etwas mitgenommen. Ich hoffe auch, wir sehen uns noch mal in dem einen oder anderen Zusammenhang, auch wenn es eine Abschlussarbeit ist, immer wieder gern. Ansonsten, nur jetzt im Sommer habe ich halt Forschungsfreisemester, da werden Sie mich nicht so oft sehen. Ich wünsche Ihnen jetzt viel Erfolg und viel Erfolg auch bei den Prüfungen, die Sie jetzt noch machen werden und dann vielleicht nächsten Herbst wieder in Persona. Okay, vielen Dank und bis dann.